Ich stelle mir jetzt ganz romantisch so ein kleines Hüttchen voll vor mit Rosen drumrum und alles ist schön so. Und links und rechts Wolkenkratzer und ganz fiese Slums und Roboter, die rumballern und sonst irgendwas.
In der vierten Dimension, der Podcast über Fantasien, Dystopien und was die Zukunft sonst noch so bringt. Heute mit dabei sind Svenja.
Hallo.
Unsere rasende Bibliothekarin Claudi.
Hallo.
Und ich, Philipp. Unsere heutige Tee-Geschmacksrichtung ist...
Unser Tee ist grüner Tee mit Ananas und Goji-Beeren aromatisiert, ja? Und der nennt sich Ewiges Leben.
Ausgezeichnet. Ich finde ihn tatsächlich, ich trinke gerade nochmal, ich finde ihn tatsächlich auch ziemlich lecker.
Sehr, sehr passend zu den Sommertemperaturen, würde ich sagen.
Richtig. Vielen Dank dafür, dass du ihn heute sponsorst. Ja.
Jetzt ist leider der Wasserkocher kaputt gegangen, aber für eine Kanne hat es ja noch gereicht.
Zum Glück. Ja. Sonst stünden wir jetzt in unserem Podcast ohne Tee da. Nee, das geht natürlich gar nicht. Schlecht. Aber kommen wir zu wichtigeren Themen, nämlich unserem Thema. heute geht es bei uns um Wohnen der Zukunft. Bevor wir uns aber diesem Thema widmen, wollen wir noch mal kurz Revue passieren lassen, was bisher passiert ist. Wir hatten in unserer Juli-Ausgabe, quasi unserem Piloten, über die Ernährung der Zukunft gesprochen, haben darüber gesprochen, ob womöglich Pillen oder in dem Fall Kaugummis mit Nährstoffen die Zukunft werden, damit wir das Sprechen nicht verlernen und unsere Kiefermuskulatur erhalten bleibt. Oder ob es doch einfach nur noch auf Petri-Fleisch hinauslaufen wird. Und in der Zwischenzeit ist ja einiges passiert, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, gibt es eine Telegram-Gruppe, in der wir uns regelmäßig austauschen. Und da wurden einige Inhalte von euch mit beigetragen. Vielen Dank dafür. Wir haben Links erhalten, einige Diskussionen, die wir interessant fanden. Und wir würden jetzt gerne einfach nochmal kurz darüber sprechen, was eigentlich unsere Favoriten daraus waren.
Ja, ich kann ja gerne mal anfangen. Also insgesamt waren die Beiträge alle ziemlich interessant und haben mich sehr bereichert tatsächlich. Am interessantesten fand ich den Beitrag von Silke, die Frage gestellt hat, wie stark beeinträchtige ich die Regenerationsfähigkeit des Systems? Also es ging darum, kann man eigentlich nicht konsumieren, oder dass man es eben halt nicht kann. Und die Frage ist halt, wie konsumiere ich so, dass sich die Natur wieder davon erholt? Und den Aspekt fand ich tatsächlich sehr interessant. Wie ging es dir da, Svenja?
Ja, mein Favorit war ein Beitrag von Marie oder Maria, in Klammern das A, die für uns eine Instagram-Story gescreenshottet hat zum Thema Vertical Farming, wo nämlich ein Supermarkt das tatsächlich schon praktisch umsetzt und man quasi Salat und Kräuter frisch im Supermarkt angepflanzt kaufen kann. Das fand ich super interessant und habe mich gefragt, ob das vielleicht in Zukunft der Standard wird.
Ja, das finde ich auch tatsächlich interessant. Also vor allem in dieser Insta-Story stand auch, dass die Kräuter in einer Nährlösung herangezogen und mit wenig Plastik verkauft werden. Also finde ich irgendwie spannend.
Ich finde, da verdient der Name frisch oder das Markenzeichen frisch auch mal wirklich die Bezeichnung. Ja. Und gerade wenn man sich das überlegt, dass ja immer, wenn man heute jetzt im Supermarkt so eine Basilikumpflanze zum Beispiel kauft, da ist ja unheimlich viel Plastik dafür dabei, dass für das, was es auch ist. Es ist ja am Ende nur eine Basilikumpflanze, die auch oft gar nicht lange lebt.
Ja, genau. 4 Tage vielleicht. Maximal.
Ja. Mein Favorit war, weil ich ja auch letztes Mal in der Episode schon so ein bisschen meine Probleme mit dem Natürlichkeitsbegriff hatte, fand ich es ganz interessant von Julia, den Beitrag zu Früchten und Gemüsesorten und wie sie halt früher ursprünglich mal natürlich waren und wie viel davon noch übrig geblieben ist bei denen, die wir heute erhalten können. Und Stichwort Erträglichkeit hat es halt oft einfach dazu geführt, dass die Kerne wesentlich weniger geworden sind und dafür das Fruchtfleisch, was wir ja eigentlich wollen, zum Beispiel Wassermelonen, wesentlich mehr, sprich sowohl Bananen als auch Kürbisse, Auberginen etc. Die hatten früher einfach viel mehr und viel stärkere Kerne, waren deshalb weniger genießbar und das hat man sich dann entsprechend gezüchtet. Mhm. Und diese Pflanzen, die wir heute beziehen, die könnten eigentlich ohne unser Zutun gar nicht überleben. Und dann ist da von der Natürlichkeit eigentlich auch gar nicht mehr so viel davon übrig. Deshalb hat mich das nochmal sehr zum Nachdenken angeregt. Ja, also in diesem Sinne, vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Wenn ihr das jetzt alles noch nicht lesen konntet, dann könnt ihr natürlich auch gerne unserer Telegram-Gruppe beitreten. Die ist in den Shownotes verlinkt. Und unser heutiges Thema, Wohnen der Zukunft. Ja, also die Frage bei so Zukunftsideen ist ja auch immer, wo befindet man sich jetzt gerade? Und ich finde es spannend, wenn es da bestimmte Trends oder wenn sich bestimmte Trends abzeichnen, die so ein bisschen erahnen lassen, was da bald möglich sein wird. Und ich habe dafür mitgebracht ein Projekt von der, also es ist eine Kooperation unter anderem von der Technischen Universität Darmstadt, wo ich ja mal, also ich habe ja mal in Darmstadt studiert, eine Zeit lang. Und die haben ein Projekt in Frankfurt, wo ein Studentenwohnheim gebaut wurde, was einen großen Aspekt darauf legt, okay, in welchen Bereichen wohnt man isoliert und hat seine Privatsphäre und in welchen Bereichen hat man einfach Gemeinschaftsräume. Und da ist ja die Entwicklung so, auch jetzt schon, dass immer stärker die Frage in den Mittelpunkt rückt, was ist Gemeinschaftsraum und wie viel Fläche ordnet man den zu? Und da haben sie ein interessantes modulares Projekt aufgebaut, das heißt QBT. Und das ist im Großen und Ganzen einfach eine Halle. Und in der Halle gibt es dann kleine Würfel, die sind ungefähr 3x3 Quadratmeter groß und da ist dann ein Bett drin und eine kleine Wascheinheit. Und das ist dann sozusagen der persönliche Bereich, also da, wo man schläft, da, wo man Körperhygiene betreibt und da, wo man anderen privaten Dingen nachgehen möchte. Und und der Rest, also die Küche, das Wohnzimmer und auch so eine Art ja, Marktplatz, wenn man das so bezeichnen Sie das, ist in dieser großen Halle einfach ein einziger Gemeinschaftsraum, wo Austausch stattfinden soll. Und diese Frage finde ich natürlich total berechtigt, denn wenn wir uns, oder diese Idee als solche finde ich berechtigt und finde, stellt die Frage in den Raum, wenn wir uns die zukünftige Entwicklung anschauen, okay, es gibt mehr Menschen auf der Erde, aber weniger Platz. Wie gehen wir denn mit diesem Platz, den wir haben, in Zukunft um? Mhm. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie sieht so die Entwicklung aus von Wohnraum und wie viel Wohnraum steht jedem Menschen persönlich zur Verfügung, da haben wir einen Widerspruch, glaube ich. Also auf der einen Seite haben wir einen Zuwachs von Wohnraum pro Person,
ja.
Aber zeitgleich ja auch insgesamt weniger Wohnraum zur Verfügung, wenn die Weltpopulation steigt. Mhm. Haben wir da Zahlen dafür?
Ja, haben wir. Und zwar betrug im Jahr 2017 die Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland durchschnittlich 46,5 Quadratmeter.
Das finde ich tatsächlich ganz schön viel.
Ja. Wobei man sehen muss, dass eine Wohnung ist laut der Quelle vom Statistischen Bundesamt die Summe aller Räume, die die Führung eines Haushaltes ermöglichen, darunter stets eine Küche oder ein Raum mit Kochgelegenheit. Und die Wohnung selbst wird definiert als eigener abschließbarer Raum, Unmittelbarkeit vom Freien, mit Treppenhaus oder Vorraum, ferner Wasserversorgung, Ausguss und Toilette, die auch außerhalb des Wohnungsabschlusses liegen können. Aber ja. 46,5 Quadratmeter.
Also mein persönlicher Wohnraum ist jetzt, also mein Zimmer in der WG, in der ich wohne, ist jetzt momentan relativ groß und ich hatte tatsächlich auch noch nie so viel Wohnraum wie jetzt, aber es hat irgendwie sich ergeben, weil es einfach die günstigste Wohnmöglichkeit war, mit 24 Quadratmetern in einem Zimmer. Von daher, also ich finde irgendwie 46 als Zahl...
Das klingt luxuriös.
Ist, ja, und also das Zimmer ist es, also ich finde es auch super luxuriös, wie groß das ist. Und ich finde auch 46 Quadratmeter klingt erstmal super groß, aber vielleicht ist es das dann auch gar nicht, wenn man sich das vorstellt. Also wir sind da ja einfach jetzt ganz andere Maßstäbe gewohnt.
Ja, das stimmt.
Als noch früher.
Die durchschnittlichen Studentenwohnungen in Wohnheim, wie groß sind die ungefähr? 12 Quadratmeter, 10?
Ich würde sagen, mein Zimmer ist relativ groß. Vielleicht so 15, 16 Quadratmeter. Wir haben aber eine Gemeinschaftsküche und halt auch Gemeinschaftsbadezimmer dann noch. Also, keine Ahnung. Mhm. Die Wohnung ist so schlauchförmig, da würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, irgendwelche Quadratmeterzahlen zu sagen. Aber ich habe zum Beispiel noch, habe ich schon mal in einer Wohnung gewohnt? Doch, wir haben zu dritt mal in einer WG gewohnt, die war 100 Quadratmeter groß. Hm. Aber seit ich zu zweit sonst wohne, haben wir noch nie in Wohnungen gewohnt, die also größer sind als 46,5 Quadratmeter. Hm. Zu zweit. Das ist schon auch massig viel Raum eigentlich.
Ja, vor allem im Hinblick auf diese Wohnungsknappheit, die ja in Großstädten so herrscht. Also dann kommt ja 46,5 Quadratmeter Wohnung für eine Person oder für, ja, das ist ja 6 im Lotto eigentlich.
Ja,
das stimmt. Man sich dann auch noch bezahlen kann natürlich, aber naja, ja, interessant.
Gut, aber du, also als ich hergekommen bin, ich bin heute mit dem Bus gefahren von Dammtor hier nach Blankenese und mit dem Schnellbus und da fährt man dann ja über Altona und das ist ja schon sehr nett. Ja. Und da stehen die ganzen großen Villen und das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen. Also dass es auch durchaus eine bestimmte Anzahl oder einen bestimmten Prozentsatz von Menschen gibt, die einfach sehr viel Wohnraum.
Ja, für die sind, also wenn man Villa an der Elbschlusssee hat, ist natürlich 46,5 ist so ungefähr die Garage oder so für den SUV. Aber ja, gut. Finde ich interessant, weil in diesen ganzen, wenn man mal an die Science Fiction denkt oder generell Filme, Bücher, da ist ja eher die Wohnform winzig und zusammengequetscht und nichts schön mit Gemeinschaftsräumen, sondern eher, ja, ich weiß nicht, vielleicht eher so Plätze, Versammlungsplätze, wo kriminelle Handlungen durchgeführt werden. ja, wo geht die Reise hin in die Zukunft?
Also die Frage wäre jetzt eigentlich, also die Hauptfrage, geht es eher, es gibt zwei Richtungen, die möglich sind. Die eine Richtung wäre, wir wollen auch weiterhin mehr Wohnraum pro Person haben. Das ist der Trend, den wir beobachten können anhand der Zahlen, wenn wir einen kurzen Blick zurückwerfen. Oder aber die Weltbevölkerung steigt so weit an, dass wir uns es hier gar nicht mehr leisten können, dass jeder so viel Wohnraum hat. Und deshalb müssen wir uns einfach in der Hinsicht minimieren. Es gibt da ja auch in Japan, ist es meines Erachtens, gibt es diese Hobbits. Das sind so kleine Röhren, wo man schläft. Es wird von sehr vielen Reisenden wahrgenommen, weil Tokio zum Beispiel einfach unglaublich teuer ist, was Lebenshaltungskosten anbelangt und auch was dort Übernachtungen anbelangt. Und dann hat man eben nur so eine kleine Röhre, kein großer Komfort, aber reicht das zum Schlafen und tagsüber ist man als reisende Person ja eh die ganze Zeit unterwegs und dann stört es ja auch gar nicht unbedingt. Und so ein ähnliches Prinzip verfolgt Ubiti ja auch. Also die Idee, okay, man wohnt in so einem kleinen Kästchen, wo man das Nötigste hat und der Rest wird einfach geteilt, weil es natürlich auch eine viel effizientere Nutzung von Ressourcen ist. Und da bin ich ja wieder ganz Feuer und Flamme dabei. Das hat aber natürlich auch Schattenseiten. Also es gibt in China zum Beispiel, wo sich arbeitende Menschen keinen Wohnraum leisten können, gibt es auch solche Käfige, wo sie übernachten, was vom Prinzip, also es ist total absurd, weil diese, ob es jetzt so eine Röhre ist, oder ob es so ein Käfig ist, es ist ja vom Prinzip her erstmal dasselbe, aber die Umstände sind natürlich ein ganz anderer. Der eine Umstand ist, man wählt es freiwillig, weil man sich das für die Reise nicht leisten kann und sieht vielleicht auch so ein bisschen das Abenteuer darin, denkt sich, oh, wie aufregend, dass ich das jetzt hier mal in Japan erleben kann. Und der andere Gegenpart ist, okay, ich kann mir gar nichts leisten und bin deshalb darauf angewiesen, in so einem Käfig zu übernachten, in einem Gemeinschaftsraum mit 20 anderen Leuten und habe null Privatsphäre. Und deshalb finde ich auch gerade bei diesem Wohnaspekt ja recht wichtig, möchte man, also wo sind die Bereiche, wo man Privatsphäre haben möchte wirklich und wo sagt man, okay, es ist in Ordnung, wenn ich jetzt hier das so mit anderen teile. Ich finde ja auch, dass die, was ich öfter höre, ist, dass Menschen ja sagen, also so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, naja, aber ich brauche ja auch so einen Rückzugsort oder ich brauche jetzt einfach Raum für mich. Die Frage ist, wie viel Platz nimmt das in der Zukunft dann noch ein?
Ja, also ich hoffe, es nimmt auf jeden Fall Platz ein, weil ich habe so den Eindruck, dass es oft vergessen wird in der Stadtplanung. Also wir haben da mal vor Jahren, gab es hier mal so ein Projekt zur Postwachstums Stadtteilentwicklung natürlich, aber sie haben auch die Frage gestellt, wie wohnt man in der Zukunft oder in so einer Postwachstumsökonomie? Und die Vorschläge waren allesamt natürlich Hochhäuser oder auch so ja, wabenförmigen Strukturen, eher im Sinne der Trabantenstadt, aber die sich selbst versorgende Gemeinschaft. Und da lagen halt Hefte aus und jeder konnte so einen Aspekt einbringen. Was weiß ich, was soll begrünt werden, wo kommt das Essen her, wie viel arbeite ich und so weiter. Aber die Frage nach Introversion und Extroversion und wie viel Gemeinschaft brauche ich und will ich eigentlich in meinem Alltag, die ist da irgendwie gar nicht so vorgekommen. Und vorher habe ich ja nie darüber nachgedacht, aber ich würde zum Beispiel völlig verrückt werden, wenn ich keine Privatsphäre hätte oder mich nicht irgendwie einigeln kann. Also da fände ich ja dieses, es gibt da irgendwie so ein eiförmiges Gebilde, was man sich so Tiny Home-mäßig irgendwo aufstellen kann, ist, also das finde ich dann wieder attraktiver, dass ich einfach irgendwo so einen kleinen Container oder so ein 3D-gedrucktes Haus oder irgendwo hinstellen kann und dann bin ich ganz für mich, weil ich da eben noch, was weiß ich, 50 Quadratmeter um mich rum habe, wenn es denn den Platz noch gibt in Zukunft.
Genau. Ich habe direkt instinktiv, als du das erzählt hast mit dieser Halle, gedacht, dass das quasi eine Lösung ist, die für Studierende funktioniert, weil die alleine sind. Und in meinem Kopf war, wie funktioniert das für Familien? Haben die mehr Platz? Oder sagt man, naja, ihr habt die gleichen Bedürfnisse, irgendwie Bett und irgendwie so Waschgelegenheit und der Rest findet im Gemeinschaftsraum statt? Und dann war so mein nächster Schritt, was unterscheidet eigentlich die Lösung von Unterbringung für Geflüchtete? Also ich denke an diese riesen Zeltstädte, die irgendwie es ja in verschiedenen Orten mittlerweile auf der Welt gibt, wo Millionen von Menschen leben. Und da ja auch Privatsphäre ein super großes Thema sein muss.
Ja.
So, also das waren so meine Gedankensprünge.
Ja, vor allem, wie verändert man sich dadurch, weil man eben entweder zu viel Privatsphäre oder zu wenig hat. Also das macht ja psychisch irgendwas mit einem, wenn man es eben nicht so gut verträgt. Also die einen leiden ja darunter, dass zu wenig Sozialkontakt im Umfeld ist und die anderen, denen Florian. Ist es zu viel. Ja, also
jetzt habe ich meine Ruhe.
Endlich alleine.
Endlich kann ich mich entfalten.
Ja, also ich bin da eindeutig der Typ dafür, der seine dunkle Höhle braucht, weil ich einfach im normalen Alltag so viel Sozialkontakt habe und ich brauche einfach mal eine Pause zum Abschalten. Und für mich wäre das total der Albtraum, in so einer Halle mit in so einem Würfelchen zu wohnen, wo ich immer für alles Mögliche raus muss aus meinem Würfel. Also schrecklich.
Naja, was ich unter dem Aspekt noch ganz interessant finde, ist, dass man das ja auch, also sowohl im familiären Bereich als auch was persönliche Bedürfnisse anbelangt, dass man das ja auch modular aufbauen kann. Mhm. Und das probiert dieses Konzept ja auch aus, dass man eben sagt, okay, ich hätte jetzt gerne noch ein Wohnraummodul zum Beispiel. Mhm. Das könnte man ja einbringen und dann kann man auch angeknüpft an, was sind die Bedürfnisse und angeknüpft an, was ist das Budget der jeweiligen Person, weil es natürlich auch Menschen gibt, die wollen sich einfach mehr leisten können, könnte man natürlich sagen, okay, das kann man flexibel gestalten. Und das passiert ja auch schon bei solchen Containermodellen, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier diesen Container, der Container hat eine Grundfläche von x mal y Quadratmetern.
Durchschnittlich bei den Schiffscontainern sind es immer 25 Quadratmeter.
Ah, du bist da schon hervorragend. Ja. Und dann kann man eben je nach Bedarf, entweder für Büroflächen oder für Privathaushalte, alle möglichen Konstellationen könnte man da theoretisch bauen, indem man vorgefertigte Module hat, die man dann einfach zusammensteckt. Wäre ja denkbar. Ja. Also unsere Hochschule in Darmstadt hatte das schon gemacht. Die hatten ein Bürogebäude noch gebraucht an unserem Mediencampus und es war scheinbar teurer und langwieriger und alles war ganz kompliziert, dass man da ein neues Gebäude hätte bauen können. Deshalb wurde dann auf unsere schöne Liegewiese ein Containerhaufen gesetzt, der jetzt als Bürofläche genutzt wird. Und das ist also quasi genau dasselbe Prinzip. Man hat Container, die bestimmte Funktionen erfüllen und diese Module steckt man dann eben anhand eines Plans zusammen in der Erwartung, dass es ja nur temporär sei. Aber wie das ja oft so mit einem Provisorum der Fall ist, wird es dann eben doch eine dauerhafte Lösung.
Aber warum eigentlich nicht? Also Schiffscontainer gibt's ja sowieso. Es ist ja, Schiffsverkehr ist ja die Basis unseres Konsums. Und die halten ja nicht ewig, die verrosten ja irgendwann. Das heißt, man kann sie ja theoretisch einfach irgendwo abstellen im nächsten Hafen, transportiert die an Ort und Stelle weiter und baut dann daraus die Containerstadt. Also diese Stacks genannt, gibt's ja auch schon in diesen Ready Player One. Da wohnen die halt in Also das sieht man in dem Film ganz schön, wie die da das alles so aufeinander gestapelt haben. Aber da ist es halt eher so eine Mischung aus Container und Wohnwägen, die da irgendwie so mit Stahl so zusammengebastelt sind. Aber das fand ich auch ganz interessant. Und ich glaube, irgendwo in Südafrika gibt es tatsächlich jetzt schon so ein Hochhaus aus diesen Containern, weil einfach dieser Recycling-Gedanke ja da ist. Und kann man ja mal machen. Ist ja, das Zeug ist ja da. Warum also nicht? Oder eben Ölplattformen, wenn die irgendwann obsolet werden, da kann man auch einfach die Container draufstapeln und dann hast du eine tolle Hotelinsel. Warum nicht?
Das gibt es, glaube ich, auch schon.
Ich finde das ganz spannend, also weil ich in der Vorbereitung von so einem UN-Ding gelesen habe, die sagen, wir müssen auch das Wasser quasi als Wohn- und Lebensraum erschließen, weil uns quasi die Fläche auf dem Land und Klimawandel und so weiter und so fort das vor Probleme stellt und was für Möglichkeiten es da vielleicht gibt, so schwimmende Städte sozusagen irgendwie zu machen.
So wie bei Waterworld.
Ja, wird eine der unterschätztesten Filme überhaupt, was Thema Klimawandel und Science Fiction angeht, ist ja bitte Waterworld. Aber das ist ja wie Mad Max nur auf dem Wasser und da leben die ja genau auf diesen abgefrackten Bohrinseln. Also warum nicht? Ich meine, wenn der Meeresspiegel steigt und uns nichts übrig bleibt. Also möchte es nicht so negativ sein, aber
ich meine, da müsste das Wasser auch echt ganz schön viel ansteigen, oder? Dass nichts mehr übrig bleibt.
Tja. Ja, aber zum Beispiel in so Grenzgebieten, also zwischen, wo jetzt quasi noch Festland ist und schon Wasser, ändert sich vielleicht einfach dann übergangsweise, so, also Schritt für Schritt die Bauweise. So, wenn das Grundwasser halt immer höher steigt, dann musst du vielleicht andere Fundamente bauen und das geht dann vielleicht in eine ähnliche Richtung schon sogar.
Ja.
In, weiß ich nicht, zum Beispiel den Niederlanden. Dann stehen die natürlich vor wohnungsbautechnisch vor ganz anderen Herausforderungen und da kommen dann die schwimmenden Inseln vielleicht ins Spiel. Jetzt schüttet man halt zum Beispiel in Asien mit Sand und so Wohnflächen auf, aber man könnte halt auch schwimmende Städte bauen stattdessen. Das wäre ein bisschen andere Herangehensweise.
Da wäre auch die Frage, ob diese schwimmenden Städte dann lokal an einem Ort bleiben oder tatsächlich mobil sind.
Das wäre ja toll, wenn die mobil sind, oder?
Ja, ich meine, diese Tiny Homes, die steuern ja auch in diese Mobilitätsrichtung. Also ich finde, viele von diesen Tiny Homes sind ja auch auf Rädern angebracht, dass man sagen kann, okay, ich möchte mich heute mal hier und morgen dort niederlassen. Ich habe Lust auf morgen Strand und in 3 Tagen möchte ich dann aber bitte in die Berge. Ist ja eigentlich eine ganz idyllische Vorstellung und löst auch so ein bisschen diese Idee von, ich muss Grund besitzen, ab.
Grundbesitz ist doch heutzutage eigentlich auch nicht mehr modern, oder? So dieser klassische Haus, ich möchte ein Eigentum besitzen, ich möchte...
Das ist halt eine gute Wertanlage.
Aber auch wenn der Meeresspiegel steigt.
Ja,
oder
nicht,
man plötzlich umgeben ist von, ich stelle mir immer so... Es heißt ja immer, in Zukunft 2050 wird ja immer gesagt, so Megacities, Gigacities, es ist alles Stadt. Alle wollen in die Stadt. So, und dann stell ich mir immer vor, du hast so ein schönes Häuschen am Land und plötzlich kommen dann alle um die rum, baut sie diese Megacity auf und bist plötzlich so ein Teil von so einer Megacity.
So was wie machst bei du dann? Stuart Little.
Ja.
Aber dein Land ist halt dann, also das wird ja exponentiell im Wert steigen.
Ja, dann bist du trotzdem obdachlos. Obwohl du Eigentum besessen hast.
Warum bist du denn dann obdachlos? Das Haus steht doch trotzdem noch.
Ja, aber wo soll denn dann wohnen? Möchte man irgendwie von so Hochhaustürmen... Ich stelle mir jetzt ganz romantisch so ein kleines Hütchen voll vor mit Rosen drumherum und alles ist schön so. Und links und rechts Wolkenkratzer und ganz fiese Slums und Roboter, die hier rumballern und sonst irgendwas.
Ja, genau deshalb brauchst du ein Tiny House auf Rädern.
Damit die abhauen kann.
Genau, dann kannst du da einfach weg. Mit Rosen. Du hast dann quasi diese typischen Rosengatter, hast du dann auf deiner Veranda. Und dann kannst du die auch einfach mitnehmen.
Ja, okay, der darf wieder Schuhe
tragen. Ist aber schon also auch sehr privilegiert dann, wenn man so ein Tiny House hat. Also
ich habe mir die Preise ja schon, ich bin ja bei sowas immer furchtbar interessiert, gerade was aus unabhängigen Lebensstil anbelangt. Und ich habe mir da ja schon einige Modelle angeschaut und ich finde die dann doch. Also es ist auf jeden Fall erstmal so eine Anfangsinvestition und ich finde auch, die sind immer nicht für die Dauer gebaut. Also oft sind da ja noch irgendwelche Folien mit in den Wänden drin, die dann aber irgendwann wieder ausgetauscht werden müssen, weil die dann porös werden. Ja, dann setzt man halt auch einfach mal mehrere 10.000 Euro einfach in den Sand.
Ja, also was ich halt immer bedenke,
Tiny Homes, so toll wie sie sind, aber es ist halt, du lebst da ja nicht von Dauer drin, weil was ist, wenn du, hast einen schrecklichen Unfall, lebst dann im Rollstuhl und was machst du dann mit so einem Tiny Home? Das geht doch gar nicht mehr. Ist doch überhaupt nicht barrierefrei. Wie soll das denn dann gehen? Du kommst ja gar nicht in dein Häuschen.
Wir leben eigentlich in einer geilen Zeit, oder? Dass wir über Barrierefreiheit von Tiny Homes sprechen können.
Nein, aber man macht da Investitionen und schafft was an. Also darauf möchte ich hinaus, dass dieser Eigentumsgedanke irgendwie total blöde ist, weil man ja immer nie wissen kann, was passiert. Und das ändert sich ja gerade, weil eben, als sie so mobil wird und so verstädtert. Und wo soll man denn da überhaupt nur hin? Natürlich kann ich investieren und irgendwie Spaß haben mit meinem Tiny Home, aber wenn ich mir das Bein brich und nicht mehr in die erste Etage in meine Matratze kriechen kann, was mache ich denn dann? Draußen schlafen? Oder in so einem Kapselhotel oder was?
Ja, also gerade in Berlin stellt sich ja auch so die Frage wegen Grundstücksrückerwerb von öffentlichen Ämtern oder also Behörden, was ja eigentlich eine sinnvolle Idee ist, weil sie ja die Gemeinschaft repräsentieren. Da hatte ich einen Arbeitskollege von mir, gerade so einen Fall, da hat es die Stadt nicht zurückkaufen können, weil es einfach zu teuer war. Also haben sie sich mit einer Genossenschaft verbrüdert oder verschwestert, je nachdem, dass ja eine Genossenschaft ist, würde ich sagen, verschwestert. Man weiß es nicht. Sie haben sich jedenfalls zusammengetan und haben das jetzt gemeinschaftlich gekauft, damit es eben nicht von Investoren aufgekauft werden kann und dann sie rausgeschmissen werden, sondern dass sie da wohnen bleiben können. Da gibt es ja auch andere, also generell dieses Gedanken, finde ich ganz interessant, dass man eigentlich Anteile an dem Unternehmen mit erwirbt und dann einen Anteil an dieser Fläche hat, die man auch nutzt und sich dann eben auch darum kümmert und dann ja auch eine Nutzungsgebühr entrichtet, würde funktionieren, wenn man natürlich so gewappnet sein möchte, dass man jederzeit umziehen kann und das ja auch und überall so ähnliche Bedingungen vorfinden können, dann wäre es natürlich toll, wenn es ein Monopol gäbe. Ein Monopol von einer Wohnungsgenossenschaft, die überall auf der Welt die gleichen Wohnungen anbietet und dann checkt man da einfach ein mit seiner Chipkarte und dann findet man dort einfach alles vor, wie man das auch von anderen Ländern kennt oder wie man es von zu Hause kennt, weil doch heutzutage eh alle beim gleichen schwedischen Möbelhaus einkaufen gehen. Da macht es doch auch gar keinen Unterschied mehr, oder?
Das stimmt. Man hat ja jetzt, also sogar wenn man verreist in andere deutsche Städte, das Gefühl, man erkennt keinen Unterschied. Also warum mal bei der Wohnung? Also ich finde das ganz spannend. Warum nicht? Ich check ein und habe alles so, wie ich es kenne. Da fühlt man, was ist mit dem Heimatgefühl dann?
Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Also du wohnst ja quasi dann permanent wie im Hotel.
Aber vielleicht auch nicht. Also weil einfach jedes Zimmer gleich ist. Es ist halt einfach das Zimmer, das du kennst. Und dann könnte man ja auch, also das hat halt auch nichts Persönliches in dem Sinne, keine persönlichen Gegenstände, die müsstest du dann irgendwie bei dir haben, wenn es überhaupt noch sowas gibt. Das habe ich mich ja schon länger gefragt. Also wir hatten als Kinder früher Sammelkartenspiele. Was hat die Jugend von heute?
Sammelkartenspiele.
Echt?
Ja.
Immer noch?
Ja.
Ich hätte gedacht, die sind jetzt abends noch auf ihren Handys unterwegs und es ist alles digital.
Liebe Kinder, falls ihr zuhört, habt ihr
Kinder
noch Sammelkarten?
Und
genau. Nee, tatsächlich glaube ich, ja, man sammelt bestimmt andere Sachen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich mit meinem Sack Habseligkeiten in sowas wohnen kann. Aber vielleicht, das ist ja jetzt auch keine Utopie, Dystopie oder es ist ja kein Trend, ne? Diese ausgelagerten Lagerhäuser, das ist doch genauso ein Fall. Ich check ein, pack meine Sachen da rein, weil ich so viel Zeug habe und fertig. Ist doch eigentlich schon die Basis dafür, dass ich überall wohnen kann. Weil ich weiß ja, meine ganzen wichtigen Sachen sind ja an einem Ort und dann kann ich mir da ja immer was holen nach Bedarf.
Das ist dann wie so ein Sammelort für alles, was deine Persönlichkeit ausmacht und du lebst einfach so gegenstandslos.
Ja, aber letztlich der Minimalismus-Trend und dieses nomadische Arbeiten und auch die unvorhersehende Zukunft von der Arbeit deutet ja eigentlich darauf hin, weil ja sowieso alles so uniformiert wird, dass das ja, also ich kann mir das echt vorstellen, dass das so sein wird.
Und dann kann man ja auch noch, weil es ja mittlerweile Smart Home Appliances gibt, von denen vor allem technikbegeisterte Menschen sehr schwärmen, wo dann der Kühlschrank das Essen bestellt, wenn es alle ist, und dann wird es automatisch geliefert. Das ist doch eigentlich ein kleiner Schritt dahin, dass dann der Kühlschrank auch noch die Lieferung automatisch entgegennimmt und automatisch selbst einräumt.
Ja.
Und dann hat man quasi immer das Essen, das man braucht, hat man schon da, man checkt ein und dann wird vielleicht auch nur, vielleicht verschwindet dann auch das Ganze, wenn man als Vegetarierin oder Vegetarier oder Veganerin oder Veganer oder laktoseintolerante Person eincheckt. Vielleicht verschwindet dann einfach das ganze Essen, was eh nicht in Frage kommt, einfach in irgendeinem Lager. Und dann hat man eh nur das, was man isst. Und das kann man auch auf den, apropos individueller Speiseplan, dann könnte man das darauf abstimmen, so wie in unserer letzten Episode besprochen, auch ganz ohne Pillen oder Kaugummi.
Oder Essen aus Luft. Tatsächlich glaube ich, ist Jeff Bezos der Amazon-Herrscher dabei, das genauso zu basteln. Der träumt doch eh schon davon, dass er die Amazon-Lieferungen dir ins Haus trägt. Was natürlich.
Er persönlich
natürlich nicht.
Dafür würde ich dann sich vielleicht mal wieder ein Amazon-Konto eröffnen. Wenn er vorbeikommt, ich noch kurz mit ihm schnacken kann.
Nee, aber den sein Ziel ist jetzt ja sowieso jetzt anscheinend, weil ihm langweilig ist, so Hightech-Einfamilienhäuser zu bauen, wo tatsächlich alles drum und dran ist. Eben, dass Amazon selber sich da reinlässt, der Auslieferdienst bringt dir deine Sachen da rein, du kommst irgendwann da an, Alexa regelt alles für dich und ja, dann musst du dir um nichts kümmern. Ist ja auch eine Chance für...
Ich finde schön, wie du, ist ja auch eine Chance, direkt so lieferst, wo ich gerade sagen möchte. Ich finde das ganz schrecklich.
Nein, aber gerade wenn man, ich möchte jetzt nicht immer so darauf rumreiten, aber gerade wenn man irgendwie körperlich eingeschränkt ist oder Thema überalterte Gesellschaft, darf man ja vielleicht auch nicht so außer Acht lassen, dass wir werden immer älter. Wie mobil sind wir denn eigentlich nur im Alter? Also jetzt aktuell ist es ja eher so, dass sie die Gesellschaft ja eher vereinzelt und vereinsamt und gerade im Alter ist es ja wirklich ein Problem, weil es einfach also wenig Angebote für ältere Menschen gibt. Und wenn ich mir das auf die Haussituation, du bist vielleicht krank, du wirst schwach, wie hilft dir da deine Wohnsituation nur irgendwie Lebensqualität herzustellen? Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, hey Alexa, bring mir meine Pillen oder so, aber... ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, wenn ich alt und gebrechlich bin, mit einem Tiny Home irgendwie dauernd umziehe. Außer es fährt selbst auf so einer Supraleitung, dann vielleicht. Aber dann bin ich jetzt wieder bei Snowpiercer. Ich bin heute sehr negativ. Also.
Fand ich jetzt gar nicht, tatsächlich. Du hast ja gerade direkt den positiven Aspekt aufgezeigt.
Ja, aber ich lande immer beim Negativen. Und bei Snowpiercer sitzen die ja alle im Zug und reisen ewig durch die vereisten Gebiete, was die Menschheit nur übrig gelassen hat. Und wer Snowpiercer gelesen hat oder den Film gesehen hat, weiß halt auch, wie es ausgeht und dass das nicht durchaus witzig ist.
Ewig unterwegs zu sein.
Ja, und auch was Essen angeht und solche Sachen. Aber genau, ich spoilere hier jetzt nicht.
Stellt auf jeden Fall andere Herausforderungen.
Ja.
Genauso wie ich finde, dass dieses technikbasierte Zuhause ja auch Herausforderungen stellt. Ich finde, einerseits begeben wir uns da auch wieder so auf das Terrain Abhängigkeit. Also da macht man sich halt auch wieder abhängig. Also auch wenn man sagt Monopol, das ist ja immer ein bisschen Vorsicht zu genießen. Auch wenn man sagt, alle Lieferungen sollen automatisch passieren und man soll komplett automatisch versorgt werden.
Der Datenschutz ist für die Tonne dann.
Ja, Datenschutz und ja, aber auch, also auch rein von der Grundversorgung her begibt man sich eine Abhängigkeit. Da kann man halt nicht mehr sagen, ich wähle meine Speisen selbst aus oder ich baue das selbst an, sondern
friss oder stirb.
Ja, dann hat man halt das im Kühlschrank und kriegt halt auch nichts anderes. Weil Alexa sagt, nein.
Du bist zu dick.
Für dich gibt's heute keine Schokolade.
Oh Gott. Ja. Ja, und halt auch ziemlich viel Macht für diejenigen, die dann, also wenn ich mir jetzt so einen Standard Kühlschrank vegan zum Beispiel vorstelle, so ich checke also in so ein Haus irgendwie in so einen Raum ein und der Standardkühlschrank ist vegan schon befüllt, habe ich halt kein Mitspracherecht, aber irgendjemand anders hat natürlich genau bestimmt, was da drin steht. Und ist extrem mächtig dann, also auch nicht nur über mein Leben, sondern im Prinzip über die ganze Lebensmittelproduktionskette,
Man hat da keinerlei Einfluss. Also der einzige Einfluss entsteht halt dann, geh in diese Wohnung oder nicht. Aber so wie das jetzt klingt, wenn man das mal komplett durchdenkt, ist es ja eher was für, es ist ein Knechtinstrument. Also es ist was für, weiß nicht, Menschen, Arbeit in den Menschen, die keine andere Wahl haben vielleicht, weil die anderen so stinkreich sind und den Rest beherrschen. Also so eine klassische Dystopie. Es geht in unserem Blog über Dystopien, oder? Ja,
ja. Auch unter anderem.
Okay. Ja. Ja. Ja, klar. Und dann natürlich, wenn man sich vorstellt, so ein weltumfassendes System von Wohnungen irgendwie, das ist halt auch sehr machtvoll. Also es sei denn, man organisiert es als Genossenschaft und jeder, der halt quasi sich da einmieten kann, ist auch gleichzeitig Anteilseigner.
Ja, das wäre eine Grundvoraussetzung, damit es überhaupt nicht so rein kapitalistisch gesteuert funktionieren
kann. Ja, genau. Ansonsten ist das so schon. Vielleicht gibt es ja tatsächlich immer also dann so Abstimmungen, so was soll in einen veganen Kühlschrank, wir haben jetzt hier so und so viel Lebensmittel zur Auswahl, was wollt ihr irgendwie für Menschen, die mehr Proteine wollen, lieber Heuschrecken oder doch bunte Pillen,
oder
dann kann man sich das aussuchen.
Vielleicht ist dann einfach an jedem dieser Wohnkomplexe auch einfach so ein Vertical Gardening-Komplex angeschlossen und dann kommt das einfach von dort und dann kann man an das eigene Speiseprofil angepasst, also mal ganz im Ernst, wenn ich auswählen kann, ich will vegetarisch, vegan oder mit Fleisch, dann kann ich doch auch auswählen, das mag ich nicht.
Ja.
Und dann kann doch der Kühlschrank auch all die Sachen nur bereithalten, die man eh mag.
Das stimmt.
Also das ist doch dann eigentlich ein Klacks. Wenn das andere erstmal alles klappt, dann ist das doch der letzte.
Ja. In meinem Kopf explodiert es quasi, wenn man es mit solidarischer Landwirtschaft zusammendenkt irgendwie. Da wird es ganz spannend dann. Also wenn die Wohnform solidarisch ist und sie ist quasi verbunden mit einer solidarischen Lebensmittelproduktion, das ist natürlich super viel Potenzial, dann auch Gemeinschaft zu schaffen. Also das bringt natürlich die Menschen, die dann zusammenleben, extrem viel näher. Aber gleichzeitig, wenn man nicht dauerhaft in so einem Wohnkomplex lebt, natürlich irgendwie auch also weiter auseinander, weil dann wechselt ja ständig, wer da lebt.
Wobei der Mensch ja auch ein Gewohnheitstier ist. Vielleicht bleibt man dann doch irgendwie, weil man 3-4 Leute gefunden hat, die das irgendwie toll finden und oder mit denen man sich wohlfühlt und dann gibt es halt so ein Riesen-WG in so einem Hive-like Wohnkomplex aus mietbaren Würfeln.
Ja, das finde ich ganz interessant, dass dieser, also ich hätte jetzt halt auch gesagt, dass ja dieser Technologieaspekt gerade für ältere Menschen auch eine sehr große Isolation schaffen kann. Mhm. Und ich finde aber eigentlich ganz schön, wenn, vielleicht zahlt man ja auch gar nicht mit Geldmiete, sondern mit einer Funktion, die man in diesem Komplex ausführt. Mhm. Also zum Beispiel macht man immer Küchendienst oder vielleicht baut man eben an oder erntet oder hat dadurch irgendeine Funktion in dieser Gemeinschaft und erwirbt dadurch sein Bleiberecht im Würfel. Und vielleicht ist auch jemand Social Media Manager für dieses Projekt und darf deshalb überall rumtouren.
Ich finde super, wie es im Würfel heißt und es einfach Würfel. Wie aus so einem Jugenddystopie-Roman.
Ja, ich glaube, es gibt aktuell gerade einen Roman, der heißt Der Würfel, wo irgendwas um Algorithmen gesteuert geht. Also keine Werbung, aber.
Aber das ist ja so ein bisschen. Also es geht ja schon fast in die Richtung von so einer linken Aussteiger-Utopie jetzt gerade. So, alle wohnen zusammen und man arbeitet zusammen, jeder hat eine Funktion,
es gibt ist ja auch nichts Geld. Neues eigentlich.
Ich frage mich halt in dem Zusammenhang, momentan verbringe ich bei einer 40-Stunden-Woche 8 Stunden am Tag eh nicht in der Wohnung, weil ich nicht da bin. So, und dann bin ich meine Freizeit ja auch nicht die ganze Zeit da, weil ich keine Lust habe, nach 8 Stunden Büro auch noch 8 Stunden zu Hause zu verbringen, wenn ich, also drin auch wieder, wenn ich doch schon während meines Schlafes auch drin bin. Und dann finde ich es halt interessant, dass man ja, hier kommt wieder der Moment für Philipp mit Optimierungswahn, dass man so eine Raumnutzung und auch für Wohnraumnutzung viel effizienter gestalten könnte. Also man muss halt auch nicht immer für 24 Stunden am Tag eingecheckt sein, sondern man kann ja auch sagen, okay, meine Schlafenszeit ist von 22 bis 6 Uhr, aber es gibt auch eine Person, die Nachtschicht hat und die ist dann eben von 22 bis 6 Uhr nicht eingecheckt und dann teilt man sich das, weil man ja die übrige Zeit eh nicht da ist oder sich nur in den Gemeinschaftsräumen aufhält. Das heißt, das könnte zu einer enormen Wohnraumreduktion führen, also in dem Sinne, was benötigt wird überhaupt, wenn man das nur mal
Aber dadurch gewinnt natürlich der dritte Ort, also neben Schule und Arbeit, doch mehr an Bedeutung, weil du eben so oft draußen bist.
Genau, das könnte ja zum Beispiel auch das Gemeinschaftsareal sein, was es dann in solchen Komplexen gibt.
Ja, wo man Sachen lernen kann von anderen oder unterhalten wird von Künstlern oder, ja. Also letztlich wird die Gemeinschaft wieder gestärkt
Aber die Frage ist, schafft man es heutzutage noch in diese individualisierten Gesellschaft? Oder muss da erst wieder nochmal eine neue Generation nachkommen, die da wieder Bock drauf hat?
Ja, das wissen wir jetzt natürlich so erstmal nicht. Das ist ja auch alles noch gar nicht in Stein gemeißelt.
Stimmt, aber es ist eine interessante Idee.
Vielleicht habt ihr dazu ja Anregungen und könnt mal eure Meinung kundtun. Wir freuen uns übrigens auch sehr über Sprachnachrichten. Das könnt ihr auf unserer Anchor-Seite tun, die ist auch in den Shownotes verlinkt. Dann könnt ihr einfach eine Nachricht aufnehmen, die wir dann hier auch gerne verlauten lassen. Oder sonst könnt ihr auch gerne schreiben. Ihr könnt uns in unserer Telegram-Gruppe Videos, Bilder, Links, Standorte schicken. Ich weiß noch nicht, wozu die Standorte führen werden, aber tut euch keinen Zwang an. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder bei Tee in der vierten Dimension. Wir freuen uns auf euch.
Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut.